Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo zusammen, ich bin Axel Kallmeier, Partner bei Capellmann und spreche heute mit Professor Werner Langen, Sprecher unserer Geschäftsführung und, wie viele sagen, Deutschlands bekanntester und erfolgreichster Anwalt im Baurecht. Das Baurecht ist ja so ein bisschen Markenzeichen von Capellmann, lieber Werner. Von den 200 Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, machen 120 mindestens Baurecht, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Und du hast diese Praxis ganz entscheidend mitgeprägt, aufgebaut über die Jahre. Und ich freue mich, dass ich heute mit dir sprechen kann. Zum einen über deinen beruflichen Weg an die Spitze der Anwaltschaft und auch so ein bisschen über das, was du Jüngeren und Kolleginnen und Kollegen mitgeben würdest. Du bist geborener Mönchengladbacher, wenn ich das richtig sehe.
Reiter.
Und hast dann hier Abitur gemacht und hast dann studiert. Du hast Jura studiert, aber nicht nur, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, das sollte nicht überhoben klingen. Ich habe natürlich Jura studiert. Ich hatte aber zumindest subjektiv noch einige Luft im Jurastudium und habe dann in den Phasen, wo keine Vorlesungen waren oder keine relevanten, habe ich ein bisschen Steuerrecht gehört. Ich habe BWL gehört, VWL, die Themen interessierten mich. Und ich wusste nie, ob ich jetzt bei Jura bleibe oder wechsle, aber ich habe sinnvollerweise Jura zu Ende gemacht und dann da auch meinen Job gemacht.
Wusstest du denn, als du Jura studiert hast, als du anfingst schon, dass du mal Anwalt werden willst?
Ja, das wusste ich. Ich kann aber nicht rational begründen, warum. Es war im Grunde mehr so ein Gefühl, wie man als Rheinländer sagen würde, weil ich bin auf Umwegen zu Jura gekommen. Ich wollte eigentlich Mathematiklehrer werden und damals war eine große Arbeitslosigkeit bei Lehrern und dann hat die Berufsberatung gesagt, such dir was anderes. Das war aber nicht so einfach, weil ich wenig Fantasie hatte und ich war damals sehr angetan von einer Anwaltsserie im Fernsehen, Pietro Celli, die Eltern werden das vielleicht noch erinnern. Und der Bursche gefiel mir und mit ihm dann auch das, was er machte. Und das war so ein bisschen so ein Auslöser für Jura, um Jura mal zu probieren. Die ersten Wochen bei Jura, das wird vielen anderen auch so gehen, die waren nüchtern. Nach einer sehr intimen Abiturklasse kam man mit 600, 700, 800 anderen dann in große Hörsäle. Man lief nur hinterher mit einem Schönfelder, der völlig absurd aussah als lose Blattsammlung. Und nachdem ich eigentlich jeden Abend dachte, das ist es nicht, irgendwann war das dann einmal zu viel gedacht und ich bin dann einfach da geblieben.
Und du hast nach 8 Semestern erstes Examen gemacht,
ja.
Bist dann ins Referendariat gegangen,
ja.
Und hast dann promoviert. Hast du denn zum Baurecht schon promoviert?
Ich hatte damals mit Baurecht nichts zu tun, sondern im Studium war mein Schwerpunkt, das hat mir auch Spaß gemacht, auch in den ersten Anwaltsjahren, Gesellschaft und Handelsrecht, das war so meine Leidenschaft im Studium und ich habe dann studentische Hilfskraftstelle an der Uni gehabt bei Professor Meinke und da war klar, nach dem ersten Examen werde ich bei ihm promovieren, aber Gesellschaftsrecht war nicht so sein Ding, sondern eher römisches Recht, das haben wir dann im beiderseitigen Interesse vermieden. Und seine zweite Leidenschaft war das Erbrecht und dann habe ich eine Erbrechtsdissertation bekommen, die nicht so meine wahre Leidenschaft war, aber am Ende war es so, dass bei jeder Arbeit man irgendwann im Thema ist und dann auch ein Stück weit die Arbeiten gleich sind und so habe ich das über die Ziellinie gebracht.
Und dann wurdest du der jüngste promovierte Anwalt in Nordrhein-Westfalen. Mit 26 Jahren warst du Anwalt und bist in eine kleine Mönchengladbacher Kanzlei eingetreten namens Capellmann. Mhm. Damals 4 Anwälte, heute 200. Mhm. Heute haben wir 8 Büros, neuerdings auch in Köln. Ich würde mal deine Vita vielleicht in 3 Bereiche aufteilen, wenn ich darf. Den Anwalt, den Wissenschaftler und den Unternehmer. Mhm. Als Anwalt hast du von Anfang an auch Baurecht gemacht, aber nicht nur, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, es war wie so oft im Leben Zufall. Also erstmal war es damals in den 80ern noch so, was heute undenkbar wirkt, dass man an einem Gericht zugelassen war, also in Gladbach oder in Hamburg oder in Berlin, aber eben nur an einem. Da ich hier lebte und auch hierher kam, habe ich dann in Mönchengladbach mal Kanzleien mir angesehen, auch für die praktische Studienzeit im Studium. Und dann war ich bei zwei Gladbacher Kanzleien. Die eine davon war Kapellmann, die gefiel mir gut. Junge, ambitionierte Leute, da sah ich mich dann auch. Und habe dann mehr oder weniger auch dann später in der Referendarzeit nebenher gearbeitet bei Kapellmann und auch da schon den Vertrag unterschrieben. Weil im Grunde das meinen Vorstellungen entsprach, wie eine Kanzlei sein könnte. Und wir waren damals mit mir dann 5 Anwälte und das war relativ viel. Das ist heute alles im Grunde überhaupt nicht mehr vorstellbar. Die größte Kanzlei damals in Deutschland waren 20 Anwälte in Köln. Also insofern waren wir schon sichtbar, wir waren nicht groß, aber wir waren jedenfalls sehr ehrgeizig.
Und du hast dich dann mit der Zeit, wie die Kanzlei auch, immer stärker aufs Baurecht spezialisiert.
Ja.
Wie war so deine anwaltliche Entwicklung? Du hast dich freigeschwommen, am Anfang ist man ja wirklich noch Lehrling, wenn man so will, Azubi.
Ja.
Und mit der Zeit schwimmt man sich dann so frei. Wie hat sich das bei dir so entwickelt?
Ganz genauso wie bei anderen auch. Also wenn man als junger Anwalt oder junge Anwältin natürlich anfängt, dann ist man voll gepfropft mit Wissen und mit praktisch keinerlei Erfahrung. Und ich hatte mit Klaus-Dieter Kapellmann den besten Lehrmeister, den man sich wünschen kann. Also einen sehr intelligenten, sehr gebildeten, aber auch sehr ausbildungsbereiten Kollegen. Der war genau 15 Jahre älter als ich und der hat also nichts ausgelassen, mehr von seinen Erfahrungen, seinen taktischen Überlegungen. Wir haben Stunden und Tage diskutiert, manchmal Fälle. Das war eine gute Zeit als Lehrlingszeit für einen jungen Anwalt wie mich. Und sag mal, der Leistungsdruck, den wir heute ja als selbstverständlich empfinden, billable hours, Umsätze, den gab es überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, welchen Umsatz er macht, ich macht, wir machen müssen. Das war einfach sehr entspannt und trotzdem erfolgreich.
Kann man sich kaum noch vorstellen.
Man
hat
absolut.
Sich damals nicht, also wirklich als Freiberufler verstanden und nicht als Unternehmer.
Wie ganz das, genau, ganz genau.
Wie das heute ist. Die Kanzlei ist dann sprunghaft gewachsen. Wir haben nie einen Merger gemacht, sind immer organisch gewachsen von 4 auf jetzt an die 200. Was war denn dein größtes Mandat, Werner?
Mein größtes Mandat, das würde ich mal zweigeteilt beantworten, wenn ich darf. Also das eine größte Mandat, damals das größte natürlich, war Anfang der 90er Jahre, der Großschadensfall Schürmannbau am Rhein. Das war ein neues Abgeordnetenhaus, was während der Bauphase aufschwamm. Da musste man auch erstmal verstehen, wie so ein Rhein so ein Gebäude zum Aufschwimmen bringen konnte. Das war ein Schaden von 400-500 Millionen D-Mark damals noch. Und wir haben Klaus-Dieter Kapellmann und ich die niederländischen Baufirmen vertreten, die vermeintlich schuldig waren und dementsprechend verklagt wurden. Das war ein Rechtsstreit erstmal riesengroß und zweitens auch von höchster politischer Brisanz.
Das war noch in der Ära Kohl, oder?
Das war, lass mich überlegen, Anfang der 90er war das Kohl, müsste ich jetzt nachsehen. Aber das war jedenfalls, wie gesagt, ein international relevantes Verfahren, was bis zum Bundesgerichtshof und zurückging, was später verglichen wurde. Und der zweite größte und dann absolut auch größte Fall war der Einsturz des Stadtarchivs in Köln 2009, wo ich da die Ehre bekam, die Stadt Köln als Hauptgeschädigte zu beraten. Und das war also ein Verfahren mit über 1 Milliarde Schaden, also auch mit hohem kulturpolitischen Schaden, mit Einbindung der Oberbürgermeisterin, des Stadtdirektors, mit vielfachen Medienauftritten und einer riesigen Komplexität. In dem Mandat haben 7, 8 Anwälte und Anwältinnen gearbeitet, weil es Ausmaße annahm, die wir gar nicht kannten in dem Sinne. Und das Mandat wurde 2020 gegen alle Unkenrufe aller möglichen Stakeholder auch verglichen. Das war, ich will mich nicht loben, aber das war jedenfalls eine unerwartete Leistung und ein günstiges Ende für die Stadt.
Die Presse hat sich damals gewundert, dass man so ein großes Mandat vergleichen kann.
Ich könnte sogar noch weitergehen. Als ich mal die Prognose wagte, dass wenn die Schadens- oder die Einschutzursache aufgeklärt ist, möglicherweise der Fall geeinigt werden kann, da wurde ich vom Stadtanzeiger als naiver Anwalt der Stadt bezeichnet, was natürlich eine große Ehre war.
So kann man sich täuschen. Du hast als Anwalt deinen Weg ganz an die Spitze gemacht. Was würdest du sagen, was hat dich unterschieden von anderen Anwälten? Baurecht ist ja was viele, auch kleinere mittelständische Kanzleien machen. Wie wird man da sozusagen zum Leitwolf?
Also ich glaube, wenn man plant als junge Anwältin, junger Anwalt, ich werde jetzt der Leitwolf oder die Leitwölfin, das funktioniert nicht. Und so wie es gelaufen ist, kann man das ein Stück weit nicht planen. Was man planen kann, ist die eigene Performance. Ich habe großen Wert drauf gelegt, im Studium, ich sag mal, die relevanten Themen zu lernen. Das ist ja nichts, was man in der Schule lernen kann. Und als Anwalt Augen und Ohren aufsperren, möglichst viel miterleben, Schlüsse ziehen, Überlegungen anstellen. Das kommt vielleicht heute so im Alltagsgeschäft vielleicht zu kurz, weil man sozusagen den Schreibtisch immer voll hat und möglichst viel abarbeiten muss. Ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, Axel, aber im Grunde, ich sag mal so mal rückschauend und bewertend, ich finde für eine erfolgreiche Anwaltskarriere erstmal ganz wichtig eine grundsolide Ausbildung im Studium, dass man sozusagen sein Handwerkszeug kennt und nicht rumstolpert zwischen den Normen, sondern weiß, was mit was zusammenhängt, dass man, ich sag mal, gerade im Schuldrecht, Baurecht ist ja Schuldrecht und zwar in extenso, neuerdings steht es sogar im Schuldrecht seit 7 Jahren, früher war es etwas rudimentärer und dass man gewissermaßen, das ist für mich das zweite Asset in dem ganzen Spiel, dass man als Berater eines Mandanten immer versucht zu denken wie ein Mandant, was nutzt dem Mandanten, nicht was nutzt dem Anwalt, möglichst viel Aufwand mit möglichst viel Euros und der Mandant ist egal. Zufriedene Mandanten sind das Hauptkapital des Anwaltes. Die Kasse ist eine Folge davon und nicht das Ziel. Das ist mein Credo und da bin ich gut mit gefahren.
Das war Werner, der Anwalt. Es gibt aber auch Werner, den Wissenschaftler. Du hast immer schon, du hast am Lehrstuhl gearbeitet, du hast dann relativ viel veröffentlicht. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Bücher du geschrieben hast?
Also geschrieben, das ist jetzt vielleicht hochtrabend. Also ich habe jedenfalls an circa 10 Büchern mitgeschrieben oder mit herausgegeben. Und unzählige Aufsätze und dergleichen. Also ja, das fällt, wenn man gut beschäftigt ist, wie als einigermaßen erfolgreicher Anwalt, nicht so einfach. Das sind dann die Abende und die Wochenenden, die dann herhalten müssen, sehr zur Freude der Familie. Auf der anderen Seite, das wird man, glaube ich, bestätigen können, das, was Spaß macht, da hat man noch Zeit dafür. Das wird Golfern, ich spiele Golfer heute ganz gerne unterstellt, also wenn einer anruft, gehst du mit auf die Runde, dann ist das wichtigste Mandat, mal zurückzustellen. Stimmt auch. Und so ähnlich ist mit Wissenschaft auch. Wenn man Lust drauf hat, klappt das auch.
Du hast dein bekanntestes Werk, das du herausgibst und teilweise auch selber schreibst, ist, glaube ich, der 3-bändige Schuldrecht-Kommentar im Nomos Verlag. Wie hat sich das ergeben?
Das hat sich ein bisschen zufällig ergeben. Ich hatte schon im Studium, sagen wir mal, sie im Hauptstudium, ich im Grundstudium, Kontakt zu Barbara Dauner-Lieb. Und sie hat natürlich eine Karriere gemacht als Wissenschaftlerin und auch Juristin. Da ist meine sozusagen geradezu blass dagegen. Wir haben immer Kontakt gehalten und sie kam vor 20 Jahren, oder wann es war, als die erste Auflage dieses Kommentars kam. Da hieß der noch Anwaltskommentar. Da war ich natürlich rausgefordert als Anwalt. Gefragt, ob ich Mitherausgeber werden will. Da habe ich natürlich gesagt, ja, ist eine große Ehre. Und das Buch hat sich toll entwickelt, hat eine hohe Reputation heute. Nomos gilt ja so ein bisschen als Edelstein im Beck Verlag. Und es macht großen Spaß heute noch.
Hast du denn das Gefühl gehabt, dass deine wissenschaftliche Tätigkeit, das Veröffentlichen, dein Lehrauftrag, da kommen wir gleich noch dazu, dass dir das auch für deine anwaltliche Tätigkeit was gebracht hat?
Zweifelsfrei, ja. Aber wenn man sich dazu zwingen muss, es gibt ja Leute, die haben viele Neigungen und andere haben weniger Neigungen. Also wenn man nicht der Wissenschaftstyp ist, aber so tut, als ob, oder wenn man muss, dann klappt das nicht. Also man muss ein bisschen Spaß dran haben. Man sagt so im Rheinland, der Appetit kommt auch schon mal beim Essen. Aber wenn er selbst dann nicht kommt, dann hat das keinen Sinn. Es gibt eben Praktiker, die sind unschlagbar als Praktiker und da darf man nicht zu tief bohren, sondern... Aber wenn man das verknüpfen kann, dann ist das meines Erachtens ein großer Vorteil, wenn man gewissermaßen auch in Diskussionen, in Verhandlungen, das hat mir immer geholfen, wenn man gewissermaßen eine gute dogmatische Basis hat und wenn einer Unsinn erzählt, man das auch mehr oder weniger entlarven kann.
Du hast einen Lehrauftrag, du bist heute Honorarprofessor an der Universität zu Köln für Baurecht, nehme ich an.
Jawohl.
Das heißt, man kann bei dir auch in die Vorlesung gehen und sich fürs Baurecht begeistern lassen.
Ja, 20 Jahre lang hatten Studentinnen und Studenten jeder Couleur das Vergnügen oder auch nicht, das zu machen. Es ist nach wie vor rückblickend eine gewisse Nische, weil das Lehrangebot so vielfältig ist. Und es ist nach wie vor natürlich unrichtigerweise kein Pflichtprüfungsfach, sondern ein Wahlpflichtfach. Aber immerhin, zu meiner Zeit als Student habe ich in meinem Wissenschaftsdrang auch Baurecht schon gehört. Damals noch bei Professor Pleyer, der von irgendwelchen Staudämmen in Saudi-Arabien berichtete, die ja versicherungsrechtlich, aber sei es drum, das interessierte mich und damals war es eine reine Lustvorlesung und heute ist es immerhin so, dass man eine Klausur schreiben kann, die es als Examen zählt. Ne? Also insofern ist die etwas abgegradet. Ja, also ich freue mich, ich habe mich 20 Jahre gefreut über alle Interessierten, selbst wenn sie keinen Abschluss machen wollten. Und viele Kontakte sind auch dadurch entstanden, die also dann als wissenschaftliche Mitarbeiter oder später als Anwälte in der Kanzlei gearbeitet haben. Also insofern ist das natürlich eine schöne Grundlage.
Der Anwalt, der Unternehmer kommt jetzt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Du kommst aus einer Unternehmerfamilie und warst auch immer schon von jungen Jahren an im Management der Kanzlei. Früher konnte man das wahrscheinlich kaum Management nennen bei einer kleinen lokalen Kanzlei. Mittlerweile, wie gesagt, wir sind über 400 Mitarbeiter, machen knapp 70 Millionen Euro Umsatz. Du bist lange geschäftsführender Partner, seit langem schon geschäftsführender Partner. Du warst auch lange Sprecher der Geschäftsführung. Mir fällt auf, dass viele Anwältinnen und Anwälte zwar fachlich gut sind, aber nicht unternehmerisch. Was macht denn einen erfolgreichen Anwaltsunternehmer aus deiner Sicht aus?
Das ist vielschichtig zu beantworten. Also erstmal muss man als Anwalt seinen Job gut machen. Ich nenne das immer so ein bisschen herabwürdigend Sachbearbeitung. Also wenn Mandat kommt, muss man das sauber bearbeiten. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sind im Grunde zufrieden mit der Situation, wie sie ist. Ich zu dritt oder zu zehnt oder zu 30. Ich habe immer Spaß dran gehabt, muss ich auch sagen, und Wert drauf gelegt, dass man sich unternehmerisch entwickelt, dass man vorankommt, dass man junge Leute praktisch ins Boot holt, ausbildet, weiterentwickelt. Und das kann man, glaube ich, nicht erzwingen. Man muss es aber wollen und man muss ein bisschen als Dienstleistungs- oder Anwaltsunternehmer auch ein bisschen Mut haben. Viele wollen deshalb heute nicht mehr Partner oder Partnerin werden, weil sie nicht den Mut haben, die Verbindlichkeiten, die damit verknüpft sind. Das habe ich mehrfach gehört. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht damals. Als ich Partner werden konnte, bin ich Partner geworden. Ich bin nach wie vor der Meinung, das muss ein Stück weit so ein Grundziel einer beruflichen Karriere sein, egal in welchem Segment man arbeitet. Und man muss, wie gesagt, aus meiner Sicht auch den Mut haben, mal Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise falsch sind. Also falsche Leute, falsche Standorte, falsche Bereiche, die man bearbeitet. Aber ehrlich gesagt macht es mir heute noch Spaß, jenseits der 65. Und das ist vielleicht auch eine gute Grundlage, wenn man als Dienstleistungsunternehmer was machen will.
Warum ist denn Capellmann so stark gewachsen? Ihr wart ja damals eine von vielen hundert, vielleicht vielen tausend kleineren lokalen Kanzleien. Und es gibt, ich müsste lange nachdenken, welche Kanzlei, so deutsche Kanzlei, organisch so ein Wachstum hingelegt hat, ohne dass es größeren Streit in der Partnerschaft gab, ohne Merger zu machen oder Abspaltungen. Warum hat Capellmann das, und unsere Wachstumskurve geht ja weiter nach oben. Was macht bei Capellmann dieses Wachstumsgehen aus?
Also das Wachstumsgehen ist schwierig zu beantworten, aber was uns ausgezeichnet hat, ich drehe mal die Uhr ein bisschen zurück. In den 80ern war es so, man war als Anwalt, Anwältin an einem Gericht zugelassen, Landgericht A oder Landgericht B oder C. Das wurde Anfang der 90er gelockert. Man konnte eine Zweigniederlassung, wie man das nannte, eröffnen. Wir haben das 2 Tage nach Zulässigkeit gemacht mit Düsseldorf, weil wir da viele Klienten hatten, die wir jetzt mehr oder weniger auch gerichtlich dort vertreten konnten. Und dann war der nächste Schritt, man durfte an mehreren Gerichten, also auch Oberlandesgerichten, zugelassen sein. Auch dann haben wir OLG-Anwälte eingestellt. Das heißt also, wir haben immer das, was ging, auch versucht zu machen. Wir hatten damals ein großes Mandat, das war die berühmte Schnellstrecke der Bundesbahn Köln-Frankfurt als Mandat für die Bauindustrie. Und haben dann gedacht, also unser Mandat endete in Frankfurt, warum machen wir nicht in Frankfurt ein Büro, da wo praktisch unser Mandat endet, und setzen die Leute aus dem Mandat als junge Unternehmer nach Frankfurt. Das sind so die Entwicklungen. Auf die Idee will ich nicht sagen, das ist nicht so schwer zu kommen, aber es zu machen, das zu riskieren. Und ich glaube, vielfach wird unser Beruf auch vom Bewahren gekennzeichnet. Man muss ja auch loslassen können, man muss in gewisser Ruhm teilen können, man muss Leute einstellen, die mindestens so gut sind wie man selbst und nicht der eigene Stern ist sozusagen der hellste und der Rest verblasst so ein bisschen. Also die Leute können nicht gut genug sein und man muss abgeben können und so ist zum Beispiel damals Frankfurt entstanden, ähnlich dann Berlin. Das heißt, wir hatten immer aus Anlass von größeren Projekten auch den Mut, würde ich heute behaupten, zu sagen, dort, wo wir im Grunde schon ein Grundgeschäft haben, da machen wir auch eine Niederlassung. Und das hat sich Gott sei Dank die Kanzlei bewahrt. Das heißt nicht, dass man überall, wo man Mandat hat, auch eine Niederlassung macht. Aber da, wo eine, sagen wir mal, Entwicklungschance besteht, wie in den Hauptstädten der Länder, haben wir das immer gemacht. Und das war goldrichtig, finde ich.
Also ich fasse es mal zusammen, Chancen ergreifen, Unternehmer und nicht Unterlasser sein.
Ja, genau, ja. Richtig.
Gut, das machen wir ja bis heute so. Jetzt haben wir ja gerade einen neuen Standort in Köln eröffnet.
Genau.
Wenn du so zurückschaust auf deine Entwicklung, auf die Entwicklung von Kolleginnen und Kollegen, was sind aus deiner Sicht so Erfolgsfaktoren, die gerade Jüngere dann zu erfolgreichen Anwälten machen oder eben auch nicht?
Ja, das ist nicht so mit einem Satz zu beantworten. Also was ich allen jungen Kolleginnen und Kollegen per se raten würde. Also das Studium liegt ja hinter einem, da kann man jetzt nichts mehr dran machen. Man kann natürlich auch by the way, also im Beruf etwaige Lücken auffüllen, respektive Weiterbildungen betreiben, wenn man jetzt irgendwelche Themen bearbeitet, die man überhaupt nicht gelernt hat. Das sind aber mehr so Basics, finde ich. Ich würde jedem Anwalt und jeder Anwältin raten, sich im Grunde Werte zurechtzulegen. Was zeichnet mich aus? Die Frage, warum soll der Mandant gerade mich beauftragen und nicht nebenan Herrn Müller oder nebenan Frau Meier? Was zeichnet mich einzigartig aus? Das ist so ein Punkt. Ich habe früher mal gelernt und würde das nach 40 Jahren ausnahmslos bestätigen. Es gibt wenige Werte im Anwaltsberuf. Wir haben ja nicht Immobilien oder Goldvorräte, sondern unser Wert als Anwalt ist der Ruf, der mit uns verknüpft ist und gewissermaßen die Zuverlässigkeit und die Weiterempfehlungsmöglichkeit. Der beste Ratgeber ist bei allen sozialen Medien, die wir heute haben, trotzdem immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn die Leute wichtige Mandate erteilen, das war damals so, das ist heute so und ich glaube, das bleibt auch so, dann fragen die andere relevante Leute, wen würdest du denn nehmen? Wer wird denn so gehandelt? Und wenn man da nicht genannt wird, ist es schwierig. Also man muss sehen, dass man da irgendwie in diesen Kreis reinkommt, dass man, ich sag mal, Multiplikatorenmandate auch top bearbeitet, da zur Not auch mal andere abgibt oder liegen lässt. Also dass man nicht allen Göttern gleichzeitig dienen kann, liegt auf der Hand. Und deshalb meine ich, das ist so ein Konglomerat aus Einzelthemen, aber in der Summe, glaube ich, sind das die Leitlinien.
Und du hast mal gesagt, man muss als Anwalt immer versuchen, Mehrwert für den Mandanten zu schaffen. Ja, ganz, absolut. ganz wichtiger Punkt. Wie kann man sich in die Richtung hin entwickeln, der Mehrwertanwalt zu sein?
Also das braucht, glaube ich, neben ich sag mal, grundsoliden juristischen Kenntnissen, vor allem sag mal, eine unternehmerische Ader. Also zu überlegen, wenn ich einen Fall habe, nach dem Motto, wie hole ich da möglichst viel Geld raus, nicht mit mir. Das hatte ich schon gesagt. Sondern was ist das eigentliche Interesse des Mandanten? Was möchte der Mandant erreichen? Welche Überlegungen spielen eine Rolle? Will der Mandant gewissermaßen den großen Streit mit seinem Gegenüber oder will der in Wahrheit nur den großen Streit androhen, um sich dann irgendwo solide zu einigen oder was auch immer? Also ich hatte, glaube ich, schon gesagt, sich in den Mandanten reinzuversetzen, dessen wirtschaftliche, rechtliche, ökonomische, was auch immer Lage versuchen aufzunehmen, offene, ehrliche Worte mit Mandanten, also ruhig auch mal misstrauisch zu sein, im Sinne von erzählen Sie mir bitte keinen Mist, kommen Sie mal auf den Punkt, worum geht es hier wirklich? Das sind so Dinge, da muss man natürlich ein bisschen Standing haben, Erfahrung haben. Aber dann zu sagen, so, ich mache Ihnen jetzt mal einen Vorschlag und da bin ich immer gut mit Gefahren, mit strategischen Fahrplänen, wo man auch den vierten, fünften, sechsten Schritt schon mal voraussieht und dem Mandanten sagt, das ist unser Fahrplan durch dieses schwierige Gewässer oder Gebirge und das schätzen die Mandanten auch. Wenn man also mehr oder weniger jetzt nicht so den, wie soll ich mal sagen, den Ja, den reinen Rechtsberater, den haben die meistens in der Firma. Und das ist ja gerade der Unterschied zu uns. Ne? Die Firmenjuristen haben ja traditionell nicht den besten Ruf. Die kosten nur Geld und kultivieren Bedenken.
Oft zu Unrecht.
Ja, oft zu Unrecht, definitiv. Aber es ist auch, glaube ich, oft die Angst vor der Verantwortung. Also wenn dann der CEO eines DAX-Konzerns kommt und fragt, was machen wir jetzt? Und dann sitzt da der arme Rechtsabteilungsmensch, der für A bis F zuständig ist und sagt, um Gottes Willen. Da kann man als Anwalt natürlich auch mal ganz anders auftreten und sagen, Sie kriegen jetzt eine ehrliche Meinung, dafür zahlen Sie viel Geld. Und ob Sie CEO sind oder ob Sie Fachner sind, spielt überhaupt keine Rolle erstmal. Ne? Also das sind so Punkte, die wichtig sind, glaube ich.
Die Rechtsabteilungen haben sich in den letzten Jahren sehr professionalisiert, muss man sagen. Das ist heute zum Glück bei vielen Unternehmen nicht mehr so. Aber vor allem früher war das in der Tendenz ja schon so. Und da ist man als freier Anwalt dann eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes frei, auch mal einen Rat zu geben und dem Mandanten auch mal Dinge zu raten, die er vielleicht nicht hören will.
Das ist genau der wichtige Punkt. Also nach dem Motto, dem Mandanten nach dem Mund reden wollen die gerade nicht. Man denkt das immer, weil der Mandant dann scheinbar zufrieden ist. Ne? Ich sag mal lieber das, die unschönen Botschaften halte ich mal zurück. Das sind alles so scheinbar richtige Ratschläge, die aber fehlerhaft sind. Mhm. Natürlich muss man unschöne Ratschläge auch ein bisschen verpacken. Das gehört auch dazu. Also wenn man so brutal ehrlich ist, dann ist man am Ende quasi der Bote, der die schlechte Nachricht überbringt. Aber das ist von jedem etwas so ein bisschen. Mhm.
Das ist eigentlich schon fast ein Schlusswort. Eine Frage habe ich noch für dich, Werner. Wenn du deinem Jüngeren selbst einen Ratschlag geben könntest, dem Werner Langen ohne Anwalt, ohne Professor, ohne Doktor, zum Beispiel im Studium oder im Referendariat, was hättest du damals gerne gewusst, was du heute weißt?
Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil man natürlich in jeder Lebensphase als Student genauso wie als reifer und erfahrener Anwalt immer denkt, man macht es richtig. Und ich muss sagen, ich habe auch zum Glück nicht so viele mangelhafte oder negative Erfahrungen gemacht, dass ich gedacht hätte, du alter Trottel, warum hast du da nicht dies und jenes gemacht? Ich würde im Grunde, wenn ich eins anders machen würde, heute nicht so stringent und auf Tempo gemünzt studieren. Das hatte private Gründe damals, die dürfen hier auch keine Rolle spielen. Aber das Studium breit anlegen, mal links und rechts des Weges schauen und riechen, das würde ich empfehlen. Ein Auslandssemester macht auf jeden Fall Sinn. Ein Netzwerk aufzubauen, schon im Studium, das habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Da kommt dann auch so der schludrige Rheinländer in einem raus. Also da kann man schon einiges machen. Auf der anderen Seite darf man sich auch nicht für absolut halten, respektive für fehlerfrei und idealtypisch. Also jeder ist, wie er ist. Jeder sollte auch zu seiner Persönlichkeit stehen und nicht andere nachahmen. Oder ich möchte gern wie Herr Kallmeier auftreten, weil der alles hat, was ich nicht habe, sondern man muss die eigenen Stärken identifizieren, kultivieren, ein paar Schwächen abbauen, aber auch mit denen leben und also wie gesagt, Mr. Allwissend geht eben nicht.
Dann bist du eher ein Freund des etwas breiteren Studiums als so dieses ganz Verschulte, nur möglichst schnell zum Examen.
Definitiv. Also ich sag mal, wir kriegen die Möglichkeit, dass man so vor sich hin studiert, 20 Semester und hat mehr oder weniger alles gehört und nichts abgeschlossen. Das gab es zu meiner Zeit schon. Ich weiß nicht, ob das heute noch existiert. Also ich habe später als Anwalt in der Uni-Bibliothek Kollegen, Kommilitonen getroffen, die waren immer noch im Studium. Dann muss man, okay, ne, vielleicht waren die reich geboren oder sowas. Also Zielorientiertheit schon, aber sich ein bisschen Zeit nehmen, auch links und rechts, das ist schon, glaube ich, für die Sozialkompetenz wichtig. Und ein bisschen Erfahrung sammeln, sorgfältig abwägen. Also ich war aus heutiger Sicht zu sehr darauf fixiert, Anwalt zu werden. Ich hatte Angebote, Richter zu werden, Staatsanwalt zu werden, alles Mögliche zu werden. Ich habe das überhaupt nicht geprüft und gesagt, lassen Sie mich in Frieden, ich werde Anwalt bei Kapellmann. Aus heutiger Sicht war es gut so. Ich habe an der Sozietät immer sehr geschätzt, dass man hier auch die absurdesten Ideen einbringen konnte, diskutieren konnte und nicht ausgelacht wurde, weil da kommt er schon wieder mit einer Idee. Das ist eine große Stärke eines mittelständischen Unternehmens. Ich hoffe, dass sich das auch bewahren wird. Aber es gibt immer Dinge, die man rückblickend anders machen würde. Also das ist, glaube ich, einfach so.
Danach kann nichts mehr kommen. Werner Lang, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.